Wie Damaris gerade schon gesagt hat, wir sind heute beim dritten Teil unserer Gottesdienstreihe, die vier Säulen des christlichen Zusammenhalts, manche haben auch schon gesagt des Zusammenseins oder des Zusammenseins als Christen. Und darum soll es jetzt eben auch gehen. Vier Säulen des Zusammenhalts, ausgehend oder zurückgehend auf diesen Vers aus der Apostelgeschichte, dem zweiten Kapitel, wo es heißt, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Das ist die Beschreibung der ersten Christen in Jerusalem. Und heute geht es um dieses Brotbrechen. Wir sagen heute dazu meistens eher Abendmahl oder in der katholischen Tradition, da geht es um die Eucharistie, weil da die Freude hervorgehoben wird. Und ich weiß nicht, wie es euch geht mit der Abendmahlsfeier, wenn ihr so zurückdenkt an die Erfahrungen, die ihr aus Gemeinde, aus Kirche kennt. Wahrscheinlich werden die sehr verschieden sein. Ich finde das Schöne, dass wir bei der Abendmahlsfeier unseren Glauben nicht nur irgendwie durch Worte oder Bekenntnisse ausdrücken, sondern durch eine Handlung, durch ein Ritual. Gott begegnet uns durch ein Ritual in der Abendmahlsfeier. Und ich finde das Besondere an Ritualen, dass sie in einem starken Kontrast zu dem stehen, was wir sonst in unserer Gesellschaft, in unserem Leben so kennen. Man hört ja diesen Satz, im Leben, da bekommst du nichts geschenkt, aber wenn wir das Ritual Abendmahl feiern, da ist genau das Gegenteil der Fall. Da stehen wir mit offenen Händen, Gott lädt uns an seinen Tisch ein und er möchte uns beschenken. Und das Besondere, was ich immer wieder erlebe in dieser Feier, und deshalb liebe ich das Abendmahl auch so, ist, dass ich da einfach nur stehen und empfangen kann und dass ich den Glauben auf eine andere Art und Weise wahrnehme, ja sogar schmecken kann. Ich habe immer mal wieder Abendmahl auch im Kontext von Altenmahl oder mit alten Menschen gefeiert und habe erlebt, dass sogar Menschen, die in der Demenz stehen, dass da was passiert im Abendmahl, wo du mit Worten gar nicht mehr hinkommst. Seit 2000 Jahren feiern jetzt Christen das Abendmahl. Ich kann mich auch hineinfallen lassen in diesen Strom, wenn ich selber vielleicht meine Fragen und meine Unsicherheiten habe. Ich kann dieses Mahl feiern, weil Gott mich einlädt und mich tragen will. Und jetzt kommt aber auch ein Aber. Denn in all den Jahren, wo ich das Abendmahl feiere, habe ich schon ganz schön komische und schräge Erfahrungen und Gefühle dabei erlebt. Ich habe mich auch schon unwohl gefühlt. Wir sprechen von einem Festmahl, zu dem der Schöpfer des Universums uns einlädt. Ja, und dann kommen wir nach vorne, essen so ein winziges Stück Brot, trinken so einen kleinen Schluck Traubensaft. Manchmal haben wir so Plastikbecher, die so an Einnahme von Medizin erinnern, als an ein wirkliches Festmahl. Also wir haben was unglaublich Aufgeladenes mit diesem Fest. Und ich habe den Eindruck, wir feiern das sowas von klein und unwürdig und unbedeutend. Passt das überhaupt? Es ist ja wirklich ein unnatürlicher Moment. Man steht da im Kreis, man weiß nicht, ob man so schweigen soll. Und wir haben diesen großen Inhalt. Und während wir, wie es Damaris gerade schon gesagt und ich in der Mail zur Einladung geschrieben habe, wir singen, wir dürfen beim Singen uns freuen, wir dürfen bei der Predigt auch mal schmunzeln oder lachen, wir klatschen und dann kommt das Abendmahl und wir sind alle ganz still und bedrückt und irgendwie so ein bisschen Beerdigungsstimmung. Wir fragen uns, schauen wir auch heilig genug? Also irgendwie eine ganz seltsame Situation. Und was ich auch so ein bisschen wahrnehme, das geht genau in die Richtung, Damaris, die du zu dem Wir singen ich und wir meinen doch wir gemacht haben, weil ich singe ja nicht alleine mit meiner Gitarre, sondern singe gemeinsam im Gottesdienst. Abendmahl feiern wir ja auch gemeinsam, in Gemeinschaft kommen wir vor Gott. Und irgendwie habe ich aber den Eindruck, die Handlung an sich haben wir zu so einer individuellen Sache zwischen mir und Gott. Ich stehe da ganz stumm, ich gucke kaum nach rechts und nach links und feiere so für mich dahin und erlebe und denke, nee, ursprünglich war das mal ganz anders. Ursprünglich war das Abendmahl eine Sache und ein Ort, wo soziale Mauern gefallen sind. Das war die Erfahrung, dass verschiedene Menschen an einem Tisch zusammenkommen, um miteinander Gott zu begegnen. Und ich frage mich so ein bisschen, was ist da auf der Strecke geblieben? Warum ist diese Säule des Abendmahlfeierns heute so ein bisschen verschütt gegangen? Was hat sich da verändert? Was haben wir aus den Augen verloren? Und da wollen wir jetzt gemeinsam in den nächsten Minuten ein bisschen auf Spurensuche gehen. Ja, damit wir im Abendmahl wieder Gott, den lebendigen Gott, schmecken und erleben. Wenn wir über komische Gefühle im Abendmahl sprechen, da glaube ich, gibt es einen Bibelvers, der damit zusammenhängt wie kein anderer. Aus dem 1. Korintherbrief, aus dem 11. Kapitel, Vers 27. Und den möchte ich ganz zu Beginn, bevor wir dann einsteigen, mal kurz mit euch anschauen. Er wird oft als Warnung gehört und hat zu viel schlechten Gewissen geführt. Er steht im 1. Korinther und er heißt, da schreibt Paulus, wer also unwürdig von dem Brot isst oder von dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig am Leib und am Blut des Herrn. Und vielleicht hast du auch schon mal im Abendmahl gesessen und du hast so ein bisschen gezögert, als dann die Einladung war, kommt nach vorne, um das Abendmahl zu nehmen, weil du gedacht hast, naja, habe ich diese Woche eigentlich genug gebetet? Hatte ich vielleicht so viele unreine Gedanken? Bin ich eigentlich gut genug, um jetzt mitzufeiern und an diesem Tisch zu stehen? Und in manchen Traditionen hat unter anderem ja dieser Vers auch dazu geführt, dass es vor jedem Abendmahl auch immer eine Beichte geben muss. Und ich weiß auch, dass es heute manchmal Menschen gibt, die sagen, manchmal fühle ich mich einfach zu schuldig und nicht würdig genug und dann lasse ich das Abendmahl an mir vorbeigehen, dann nehme ich nicht dran teil. Und das ist natürlich doppelt prekär, weil dann bleiben auf einmal Leute sitzen und die anderen sehen das und denken sich, oh, was hat denn der oder die für Dreck am Stecken? Und anstatt ein Gemeinschaftsmahl zu feiern, ja, wird das Abendmahl irgendwie zu so einer unangenehmen Prüfsituation oder zu einem Stigma. Aber was hier und an diesem Vers deutlich wird, ist, dass diese Haltung eigentlich ein gewaltiges sprachliches Missverständnis ist. Wenn Paulus schreibt, wer also unwürdig von dem Brot isst oder dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig, dann verwendet er das griechische Wort Anaxios. Und Anaxios ist ein Adverb und im Griechischen und im Deutschen gibt es einen Unterschied zwischen einem Adjektiv und einem Adverb. Wer von euch erinnert sich an die Deutschgrammatikstunden? Was ist der Unterschied zwischen einem Adjektiv und einem Adverb? Weißt du das? Genau. Also der Unterschied, wenn man es noch ein bisschen einfacher sagt, das Adjektiv beschreibt ein Subjekt, eine Person, also zum Beispiel ein unwürdiger Mensch. Und das Adverb beschreibt die Tätigkeit, wie etwas passiert, also auf welche Art und Weise. Und dieses griechische Wort unwürdig ist tatsächlich kein Adjektiv, sondern ein Adverb. Paulus beschreibt hier nicht unwürdige Menschen, er beschreibt die Art und Weise, wie das Abendmahl eingenommen wird, was er sagt, das erlebt ihr Korinther oder das macht ihr Korinther auf eine unwürdige Art und Weise. Es geht Paulus also nicht darum, Leute grundsätzlich vom Abendmahl zu disqualifizieren, weil sie nicht würdig genug wären, weil sie zu viel Schuld im Leben haben. Wer könnte das Abendmahl denn schon nehmen und feiern im Wissen, ja, ich bin würdig genug? Ich glaube, derjenige, der das feiert, hat das Evangelium noch gar nicht richtig verstanden. Deshalb, wir sind alle irgendwie bedürftig, unwürdig, hungrig und kommen zu diesem Tisch. Und dann geht es um die Art und Weise. Die Korinther, da war das noch so, weil die Stände sehr verschieden waren, die da in dieser Gemeinde zusammenkamen. Da gab es Leute, die waren reich und die kamen einfach zur Abendmahlsfeier ziemlich früh und die hatten viel Essen dabei. Und dann gab es welche, die waren nicht so reich, die mussten noch irgendwie länger arbeiten und die hatten vielleicht auch gar nicht so viel Essen, was sie selbst mitbringen konnten. Und als die Armen dann zur Feier kamen, ja, waren die Reichen schon satt, das Buffet war schon weggeputzt, es gab nur noch Krümel. Das kann euch indirekt passieren, wenn wir ein Mitbringbuffet haben, hier in der Gemeinde, und ihr seid noch zu lange im Gespräch und stellt euch zu spät an. Manchmal, nicht oft, aber manchmal kriegt ihr nur noch Krümel. Das ist natürlich nicht so gut. Und so ähnlich, sage ich jetzt mal, nur natürlich viel dramatischer war das bei den Korinthern, weil manche armen Leute hatten echt so gut wie nichts zum Essen. Und dann gab es die Reichen, die haben einfach null Rücksicht genommen. Die haben sich satt gegessen, haben auch noch mal die dritte Portion und die vierte genommen und andere hatten gar nichts. Und da sagt Paulus, hey, ihr seid doch Geschwister, das ist unwürdig, so soll das bei euch nicht sein. Wir merken also an dieser Stelle schon, dieses ursprüngliche Brotbrechen war mit einer Mahlzeit verknüpft, also mit einem echten sättigenden Mahl. Und das war schon von Anfang an so, als Jesus dieses Mahl eingesetzt hat. An diesem Punkt wollen wir jetzt mal anschauen und diese klassischen Worte, die wir auch immer zu Beginn des Abendmahls hören, zusammen hören. Jesus hat mit seinen Jüngern das Passamahl gefeiert. Das ist dieses große Befreiungsmahl in Erinnerung an den Auszug aus Ägypten. Gott hat das Volk gerettet. Und jetzt gibt es zur jährlichen Feier in der Erinnerung ein Lamm und Wein und Soßen und Kräuter. Jetzt wird groß geschlemmert und gefeiert. Und am Ende dieses Festes, am Gründonnerstag, da passiert dann plötzlich Folgendes. Und wir lesen das so in Markus 14. Während der Mahlzeit, also dem Passamahl, nahm Jesus ein Brot, sprach das Segensgebet darüber, brach es in Stücke und gab es ihnen mit den Worten, nehmt, das ist mein Leib. Also ihnen, das sind seine Schüler, die anwesend sind, seine Jünger. Da nahm er den Becher, sprach darüber das Dankgebet, gab ihn auch denen und alle tranken daraus. Dabei sagte er zu ihnen, das ist mein Blut, das für alle Menschen vergossen wird. Mit ihm wird der Bund in Kraft gesetzt, den Gott jetzt mit den Menschen schließt. Ich möchte mit euch mal so ein paar Worte hier durchgehen. Das Erste, was Jesus macht, er bricht das Brot. Wir haben das meistens, wenn wir Abendmahl feiern, schon klein geschnitten. Aber in der Antike waren das so Brotfladen. Und wenn du die nicht nur für dich alleine essen willst, sondern irgendwie verteilen willst, musst du die brechen. Und das erste Bild, was hier deutlich wird, ist eigentlich, das geht schon ganz tief. Wenn wir ein Brot brechen und es knackt dabei und dann zerteilen wir das, ist das schon so ein erstes Bild für das, was Jesus eigentlich macht, wenn er Mensch wird. Er gibt sich ganz hinunter zu uns und er lässt sich auch selber später brechen, damit wir satt werden. Er ist sich nicht zu schade dazu. Wenn er dann sagt, nehmt, das ist mein Leib, dann meint Jesus jetzt nicht irgendwie Haut und Knochen oder Haare, sondern der Leib, Soma, steht für die ganze Person, für den ganzen Menschen, für die Identität, das gelebte Leben. Also Jesus sagt, hier bin ich mit allem, was ich bin, mit meiner Liebe, mit meinem Widerstand gegen Ungerechtigkeit, mit meiner Kraft, mit meiner Sanftmut, mit allem, was ich bin, gebe ich mich hin, gebe ich mich euch selbst. Und das wird dann eben greifbar in dem Brot, also in diesem bis heute wichtigen Grundnahrungsmittel des Alltags. Und dann sagt er, und dann spricht er von dem Wein als seinem Blut. Und im Jüdischen kennt ihr vielleicht, dass das Blut das Symbol für das Leben oder die Lebenskraft schlechthin ist. Also Jesus macht deutlich, was jetzt hier geschieht und was ich mit diesem Blut deutlich mache, ist, dass ich ganz und gar hier bin. Es gibt eigentlich nichts, was ich nicht für euch geben würde. Ich setze mein ganzes Leben für euch ein, damit ihr Gott erlebt und ihm nahe kommt. Das geht es. Darum geht es in diesem Blut. Und in diesem ganzen Handeln spricht er dann davon, dass dadurch ein Bund oder manche sagen auch ein neuer Bund eingesetzt wird. Und ein Bund ist ist was anderes wie ein Vertrag. Also bei einem Vertrag ist es so, es gibt immer zwei Seiten. Die eine Seite sagt, ich verkaufe dir mein Haus und die andere Seite sagt, ich gebe dir Geld dafür. Dann schüttelt man sich die Hand oder geht zum Notar oder wie das immer läuft. Und dann ist das Haus verkauft, die eine Seite gibt was, die andere Seite gibt was. Bei einem Bund ist das ein bisschen anders. Beim Bund kommt einer auf einen zu und sagt, ich schließe einen Bund mit dir und da gibt die eine Seite eigentlich alles und eröffnet eine Möglichkeit und die andere Seite kann da drin leben. Ein Bund sagt, ich bin dein Gott und du bist mein Mensch. Darum geht es eigentlich in diesem Bund. Und die Schüler Jesu denken garantiert in diesem Moment auch an den alten Bund, am Sinai, den Gott mit den Menschen schließt. Und damals wurde eben auch um das Bund, den Bund zu beschließen, wurde ein Tier getötet, geopfert und man wurde so mit Blut besprengt. Stelle ich mir auch ein bisschen komisch vor. Ist auch in den Kinderbibeln übrigens nie als Bild drin, wie das genau läuft. Aber es ist etwas seltsam. So ein Bund wird eben mit Blut besiegelt als Zeichen des Lebens und der Verbindlichkeit. Und in einer gewissen Weise geschieht das eben am Kreuz. Deshalb greift Jesus dieses Bild dann wieder auf. Was hat das jetzt konkret für die Urgemeinde, für die erste Gemeinde in Jerusalem bedeutet? Wie haben sie jetzt dieses Mahl miteinander eben gefeiert? In der Apostelgeschichte finden wir jetzt so diese drei Dimensionen, wo deutlich wird, Brotbrechen, Abendmahl feiern bedeutet dies. Und die erste Dimension ist wirklich eine materielle. Es geht darum, ich habe es ja schon angedeutet, dass Menschen von unterschiedlichen sozialen Klassen zu kommen. Da kommen die Superreichen und da kommen vielleicht auch Witwen oder Sklaven, die fast gar nichts haben, die wirklich bitterarm sind. Und die kommen zusammen, um als Gemeinschaft, als Gemeinde, die kommen zusammen, damit es ein Mahl ist, wo alle zumindest einmal die Woche so richtig miteinander satt werden. Einmal die Woche war später, ganz am Anfang lesen wir sogar, dass sie täglich zusammenkamen zum Abendessen und gemeinsam dieses Mahl gefeiert haben. Und es ging wirklich darum, auch erstmal satt zu werden. Und das Interessante ist, sie unterscheiden da gar nicht zwischen dem heiligen Moment des Abendmahls und dem profanen Abendessen, sondern es ist eine große Gemeinschaftsfeier, in dem Wissen, auch ohne festen Ablauf, Jesus ist in der Mitte. Und wir lesen in der Apostelgeschichte davon, dass überschwängliche Freude und aufrichtige Herzlichkeit bei diesen Treffen im Zentrum standen. So wurden die gefeiert. Das ist das Erste, es war wirklich materielles Sättigungsmahl. Die zweite Dimension von diesem Brotbrechen ist, dass es eine soziale Dimension hat. Also wenn man im Orient zusammen gegessen hat, dann war das ein Zeichen der tiefen Gemeinschaft und des Friedens. Und du hast dich eigentlich auch nicht mit jedermann an den Tisch gesetzt, weil wenn du mit jemand am Tisch setzt, ja, da begegnest du dem auf Augenhöhe, dann ist das ein Miteinander und das machen nicht alle Stände miteinander. Aber wo die Gemeinde das feiert, alle zusammen an einen Tisch kommt, da ist das eine soziale Revolution. Da sitzen Sklaven und da sitzen Herren. Da sitzen Reiche, da sitzen Arme, da sitzen Juden, da sitzen Heiden. Das ist eine praktische Umsetzung dessen, wo Jesus eigentlich sagt, hey, ihr seid vor Gott alle gleich. Das passiert hier am Tisch in dieser Feier. Nirgendwo begegneten sich Menschen von so unterschiedlichem Stand in der Antike, so auf Augenhöhe wie im Abendmahl. Ich habe das in einer gewissen, etwas lustigen Variante erlebt im Studium. Wir haben mit unseren Dozenten, es gab einige, die waren ganz entspannt, mit denen hat man du gesagt. Und es gab aber welche, zum Beispiel den Rektor des Seminars, der war bis zum Ende per sie. Und erst wenn man absolviert hat, hat er einem das du angeboten. Und wir fanden das einmal witzig, wenn wir zusammen das Abendmahl gefeiert haben, dann haben wir uns das immer weitergegeben und haben immer gesagt, Christi Leib für dich gebrochen, auch wenn der Rektor neben dir stand. Also da haben wir uns geduzt in diesem Moment. Und ich glaube, ja, darum geht es, einander auf Augenhöhe in diesem Mahl begegnen, sozial. Und das Dritte noch, das Brotbrechen hat natürlich eine geistliche Dimension. In einer gewissen Weise ist es das Fortführen von diesen ganzen Tischgemeinschaften, die Jesus zu seinen Lebzeiten mit den Jüngern und den anderen Menschen immer und immer wieder hat. Wenn wir heute das Brot brechen, dann ist Jesus der Gastgeber, der mit uns am Tisch sitzt und wir erinnern uns an sein Leben und auch in sein Sterben. Und mir fällt das auch so ein bisschen auf und Damaris hat das vorhin auch in der Einleitung schon gesagt, wir tanzen selten zum Abendmahl. Wir haben oft dieses Kreuz vor Augen und der Blick ist ein durch und durch ja, auf den Tod bezogen. Wir denken, Jesus gibt sein Blut. Ja, natürlich, er verschüttet es am Kreuz. Und wir vergessen ganz und gar, dass es auch um die Feier seines Lebens geht. Also Jesu Blut am Kreuz, ja, das ist da vielleicht mal eine Stunde, zwei, drei, das hängt da eine Weile, das ist aber über 30 Jahre lang in seinem Körper geflossen. Als er Kranke geheilt hat, als er Menschen gesättigt hat, da ist dieses Blut durch seine Adern geflossen. Als er vom Reich Gottes gesprochen hat, war Jesus in Fleisch und Blut mitten unter uns Menschen. Und wenn wir also beim Abendmahl natürlich an Jesu Hingabe, an seine Zuwendung und Liebe denken, dann müssen wir auch daran denken, dass sein ganzes Leben das auch verkörpert hat. Also wir schauen beim Erinnern nicht nur zurück, sondern wir schauen natürlich auch nach vorne, wir schauen auf sein Leben und wir haben diese Hoffnung, dass dieses Reich Gottes und dieses große Fest im Himmel eines Tages noch vor uns liegt. Bevor ich so drei kurze Tipps auch noch gebe, was wir und wie wir heute Abend mal jetzt feiern können, möchte ich noch mal zu dieser Frage, wer darf eigentlich teilnehmen, kurz drüber nachdenken. Ich habe nämlich den Eindruck, dass wir das Abendmahl im Laufe der Geschichte so fast eingezäunt haben. Es gibt ja in der katholischen Kirche zumindest wird gesagt, dass die Beichte eigentlich gut wäre vor dem Abendmahl, also als moralische Eintrittskarte. In manchen Freikirchen sagt man, ja, die Glaubenstaufe muss vollzogen werden und dann bist du dabei. Oder es gibt auch christliche Kreise, die das Mahl so exklusiv als Bundeszeichen verstehen, dass nur die offiziellen Gemeindemitglieder das feiern dürfen oder man sich vorher beim Pastor und den Ältesten anmelden muss. Dann kriegt man ein paar Prüffragen und wenn das okay ist, dann darf man auch mitfeiern. Und ich kann verstehen, man will das Heilige und Besondere auch schützen. Also total kann man gut verstehen. Auf der anderen Seite, wenn wir genau hinstellen, hinschauen, dann merken wir, naja, schon beim ersten Abendmahl war es nicht ganz koscher. Da war zumindest der Judas dabei, der damit nicht so viel wahrscheinlich anfangen konnte und den Jesus trotzdem zu dieser Tischgemeinschaft einlädt und der dann, zumindest im Johannesevangelium wird angedeutet, dass er dann irgendwann im Lauf des Mahles geht. In den anderen drei Evangelien wird das nicht gesagt. Aber es ist offensichtlich nicht unbedingt so, dass eine besonders heilige Situation hier geschaffen wird, sondern Jesus feiert es im Rahmen dieses Festes, wo er nochmal deutlich macht, was jetzt hier am Kreuz kommt, ist nicht nur einfach auch ein Unfall und alles schlimm, sondern ich gebe mich ganz hin, so wie ich mich im Leben gegeben habe, gebe ich mich auch im Sterben für euch hin. Wenn wir das Abendmahl nicht künstlich von den anderen Tischgemeinschaften trennen, die Jesus zeitlebens mit den Sündern, den Ausgestoßenen und den Menschen seiner Umgebung gefeiert hat, dann merken wir, dass diese Tischgemeinschaften nie die Belohnung für ein heiliges Leben waren, vielmehr waren sie manchmal der Auslöser dafür. Er kommt zu Matthäus, dem Zöllner, und der ändert hinterher sein Leben, nachdem er mit ihm gegessen hat. Jesus lädt die Ausgestoßenen ein, bevor sie ihr Leben im Griff haben und das gemeinsame Essen ist dann so ein Zeichen, in Gottes Reich ist Platz für jeden, der Hunger nach Leben hat. Ich bin auch dafür, wir sollten das Abendmahl schon bewusst feiern, also der das macht, der soll das auch wünschen und wollen. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass niemand das Recht haben sollte zu entscheiden, für jemand anderen darf der zum Abendmahl gehen oder nicht. Wenn Jesus der Gastgeber ist, dann lädt er alle Menschen ein, die bedürftig sind und die Hunger haben. Und er lädt nicht die ein, die meinen, ah, ich lebe aber gerade ein richtig gutes Leben, ich bin so richtig würdig, das zu feiern, darum geht es ganz und gar nicht. Der Gastgeber ist und bleibt Jesus und er lädt jeden ein, der zu ihm kommt und nach Leben hungert und dürstet. Was heißt das jetzt für uns heute? Also erstmal die nüchterne Feststellung, wenn wir im Gottesdienst Abendmahl feiern, ja, dann feiern wir so eine Light-Version des biblischen Brotbrechens. Wir haben so eine bisschen künstliche Situation. Die Gemeinschaften waren damals, manchmal haben sie sich im Tempel getroffen, aber eben auch in ihren Häusern. Oft waren das kleinere Gruppen, die einfach zusammen Abend gegessen haben und dann eben im Laufe und im Rahmen dieses Essens zusammen das Abendmahl dann gefeiert haben. Und ich glaube, wenn wir das jetzt feiern, da bleibt schon einiges an ja, Sinnlichkeit und vor allem Begegnung miteinander auf der Strecke. Ich meine, ich werde jetzt mit manchen von euch, werden wir hier das Abendmahl irgendwie miteinander feiern und es gibt viele, mit denen werde ich kein einziges Wort heute reden. Total schade. Wir feiern als Gemeinschaft, als Geschwister dieses Mal, ja, aber manche reden gar nicht miteinander. Also es ist ein bisschen eine künstliche Situation. Ich glaube schon, dass es gut ist, dass wir das Abendmahl auch gemeinsam als ein Leib, auch im Gottesdienst feiern. Und trotzdem denke ich, das Abendmahl gehört eigentlich mitten ins Leben hinein. Nicht nur in einem künstlichen Moment, den wir sonntags mal herstellen, sondern eben auch ja, in jeder Mahlzeit, im Miteinander mit anderen Leuten. Da sitzen wir am Tisch und da ist eben auch Jesus im Miteinander, im Brot, im Alltag am Tisch, wo wir einander begegnen, da sollen wir aufatmen, lachen und gestärkt werden. Und deshalb gehört eigentlich das Abendmahl eben auch in den Hauskreis, in die Familie, in das Miteinander, überall, wo Leben stattfindet, wo Gemeinschaft ist. Und das Schöne ist, gestern Abend haben wir das in einer gewissen Weise bei diesem Mitarbeiter-Dankefest erlebt, aber in 2 Wochen, da könnt ihr was erleben, was ziemlich ähnlich wie das biblische Brotbrechen ist. Wir wollen nämlich wieder Osterfrühstück feiern, sagen wir nachher noch 2 Worte dazu. Also vor Ostern alle zusammen morgens essen und hinterher ein Gottesdienst. Ich würde sagen, das kommt so diesem biblischen Brotbrechen ein bisschen näher. Man begegnet sich, man ist miteinander unterwegs und dann schaut man miteinander auf Gott. Ich möchte euch jetzt abschließend 3 kurze Tipps geben. Wie können wir das Abendmahl heute feiern? Was heißt das für uns? Das erste ist, beim Abendmahl darf es auch fröhlich zugehen. Also wir müssen nicht so tun, als stünden wir auf einer Beerdigung. Wir feiern im Abendmahl nicht die Abwesenheit eines Toten, sondern die Anwesenheit des Auferstandenen. Deshalb feiern wir das Abendmahl und deshalb freuen wir uns. Du darfst aufatmen, du darfst Erleichterung spüren. Der neue Bund steht nicht, weil du fehlerfrei wärst, sondern weil Gott treu ist. Das zweite, das knüpft an dieses soziale Miteinander ist, dass wir alle auf Augenhöhe als Geschwister, als Familie Gottes uns begegnen. Es gibt keine geistliche Elite, Es gibt keine hoffnungslosen Fälle beim Abendmahl. Wir begegnen uns alle auf einer Ebene miteinander. Und in gewisser Weise üben wir im Kleinen miteinander, wie in Gottes Welt eines Tages dieses große Miteinander aussehen wird. In Gottes Welt, wo eben das Zerbrochene nicht weggeworfen, sondern gesegnet und geheilt wird. Und beim Teilen von Brot und Wein bekennen wir dann, ja, wir gehören zusammen und auch der Schmerz meiner Schwester, meines Bruders im Glauben ist eben auch mein Schmerz, aber auch deine Hoffnung ist meine Hoffnung. Wir sind ein Leib. Und das Dritte ist, das Abendmahl soll so eine Stärkung, eine Motivation für unseren Alltag sein, eine richtige Kraftquelle. Es geht nicht darum, jetzt 15 Minuten mal aus der Welt zu flüchten, alles hinter sich zu lassen, sondern wir feiern das Abendmahl, um Jesu Leib und Brot zu essen und dann mit dem Blut Jesu wieder in den Alltag hinauszugehen. Das Brot, das wir essen, wird Teil unserer Zellen. Die Liebe, die wir schmecken, soll durch unsere Hände weiterfließen. Wenn du morgen am Schreibtisch sitzt oder im Stau stehst oder dich über jemanden ärgerst, dann darfst du wissen, der Gastgeber von heute oder dann von gestern, je nachdem, wie du das siehst, ist auch der Begleiter für heute, der versprochen hat, ich bin bei dir alle Tage. Und das Abendmahl ist diese Tankstelle für deinen Alltag und für deinen Weg. Wenn du hier sitzt und nicht weißt, ob du beim Abendmahl mitfeiern darfst, dann frag dich einfach, oder wenn du dich fragst, bin ich bereit, dann überleg mal, was eigentlich der Gastgeber zu dir sagt und ob du auf diese Stimme antworten willst. Und ich möchte mit den Worten von diesem Gastgeber von Jesus schließen, die wie so ein großes Tor über dem Abendmahl stehen. Im 6. Kapitel des Johannesevangeliums gibt es so eine Situation, wo Jesus Folgendes oder von Jesus Folgendes überliefert wird. Er sagt dort, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Jesus sieht deinen Hunger nach Leben, nach Liebe und nach echtem Frieden. Und wenn er sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen, dann musst du wissen, im Griechischen steht hier die stärkste grammatikalisch mögliche Form der doppelten Verneinung. Das heißt, unter gar keinen Umständen, niemals unter gar keiner Bedingung werde ich jemanden abweisen, der zu mir kommt. Wenn wir also Zäune ums Abendmahl bauen, durch äußerliche Grenzen oder wenn du das in deinem Innern tust, dann geschieht das gegen diese ausdrückliche Einladung Jesu, der sagt, komm doch zu mir, ich lade alle ein, die Hunger haben und ich werde keinen hinausstoßen und abweisen. Wenn wir also gleich gemeinsam das Brot feiern und den Saft trinken, dann lade ich dich ein, schmecke die Freiheit und schmecke, dass du angenommen bist. Komm mit deinem Hunger, der Tisch ist bereit und Jesus lädt dich ein, denn du bist gewollt. Amen.